Kidal, Mali, 2. Februar 2028. Das Spiel beginnt. Es ist ein kühler Abend, nicht so schwül wie sonst, als sich Anaya auf den Weg nach Hause macht. Sie hat nach der Arbeit noch Besorgungen erledigt und befindet sich nun auf dem Rückweg zu ihrer Familie. Ihr Zuhause liegt in einem Vorort von Kidal im Norden Malis, einer Stadt, die in den letzten Jahren viel durchgemacht hat. Zuerst war sie eine Hochburg der Dschihadisten, dann wurde sie um 2024 herum von den Truppen der Regierung zurückerobert und unter Kontrolle gebracht. Von den einst 25.000 Menschen ist mehr als ein Drittel entweder in den Süden geflohen, mit dem Ziel, die Hauptstadt Bamako im Süden Malis zu erreichen, oder aber direkt ins benachbarte Algerien, wo sie die dortigen Sicherheitskräfte in Auffanglager gesteckt haben. Anaya und ihre Familie sind geblieben, wollen ausharren, bis das Grauen des Krieges irgendwann vielleicht ein Ende nimmt. Seit die Truppen der malischen Regierung die Kontrolle über Kidal erlangt haben, ist es ruhiger geworden. Zwar gibt es im Umland weiterhin vereinzelte Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Dschihadisten, aber die Massaker, die Gruppen mit Verbindung zu Al-Qaida und dem Islamischen Staat in der Vergangenheit an der Zivilbevölkerung verübt haben, scheinen der Vergangenheit anzugehören. All dies hat Anaya, die Angestellte in der Verwaltung von Kidal, in ihrer Entscheidung bestärkt, mit ihrem Mann Abdullahi sowie ihren drei Kindern in Kidal zu bleiben und nicht, wie viele ihrer Bekannten und teils auch Verwandten, aus der Stadt zu fliehen. Dass irgendwann neben den malischen Regierungstruppen auch russisch sprechende Männer in Uniform durch die Straßen der Stadt patrouillierten, haben beide, wie viele Einwohner, zwar zuweilen erstaunt zur Kenntnis genommen, aber es hat sie bislang auch nicht weiter gestört, weil sie annahmen, dass es ihre Chancen erhöht, in Sicherheit zu leben. Bis halt zu diesem kühlen Abend, der vieles nicht nur im Leben von Anaya verändern sollte. Am Anfang sind es nur die Geräusche der vorbeifahrenden Fahrzeuge, die sie irritieren. Abends ist normalerweise nie so viel Verkehr in ihrem Viertel. Aber sie denkt nicht weiter darüber nach, da sie noch viel zu erledigen hat. Dinge des Alltags, zu denen weder sie noch ihr Mann tagsüber kommen. Erst als sie laute Schreie hört, bittet sie ihren Mann, ans Fenster zu gehen, um nachzusehen. Was Abdullahi sieht, beunruhigt ihn über die Maßen. Große, hinten offene LKWs mit vielen bewaffneten malischen Soldaten und ein paar an ihren Uniformen zu erkennenden russischen Söldnern fahren durch die Straße. Sie halten an. Die Soldaten springen ab, dringen in die Häuser ein und treiben mit lautem Gebrüll die Einwohner, Männer, Frauen, Kinder, alt und jung, auf die Straße und zwingen sie unter vorgehaltener Waffe auf die offene Ladefläche der LKWs, die aufgrund ihrer grünen Farbe klar als militärische Fahrzeuge zu erkennen sind. Haus für Haus nehmen sie sich die Straße vor und, wie Abdullahi durch einen Blick nach rechts erkennt, wohl auch die Nebenstraße. »Ich weiß nicht, was gerade passiert«, sagt er zu Anaya, »aber ich glaube, wir sollten weg von hier. Sofort.« Sie schaut ihn ungläubig an. »Sie holen alle aus ihren Häusern. Wir müssen weg. Jetzt!« Anaya ist wie versteinert. Gerade erst war in ihrer Stadt wieder etwas Ruhe eingekehrt, fanden keine Kämpfe mehr statt. Das darf doch nicht wahr sein. »Was passiert hier gerade?« rattert es in ihrem Kopf. Doch während ihr die Gedanken ungeordnet durchs Hirn schießen, spürt sie, wie Abdullahis Hand sie fest am Unterarm packt und sie hinter sich herzerrt, die Treppen ihres dreistöckigen Mietshauses herunter. Als sie die Haustür erreichen und hinaustreten, schauen sie in das Licht von Scheinwerfern. Ein LKW parkt direkt vor ihrer Tür. In dem gleißenden Licht erkennen sie schemenhaft die Mündungen halbautomatischer Maschinenpistolen, die auf sie gerichtet sind. Im Hintergrund gellt wildes Geschrei. Nach stundenlanger Fahrt auf der Ladefläche, eingepfercht wie bei einem Schweinetransport, kommt der LKW zum Stehen. Von draußen dringt ein Stimmenwirrwarr nach innen. Man kann so gut wie nichts verstehen. Ein paar Fetzen Arabisch, ein paar Fetzen einer für sie fremden Sprache, aber auch Laute, die europäisch klingen. Auf der Ladefläche ist es stickig. Es stinkt nach Schweiß, Urin und Kot. Anaya hat jedes Zeitgefühl verloren. Ob sie 8 oder 15 Stunden unterwegs waren? Sie kann es nicht sagen. In der Masse der Leiber, die eng eingepfercht sind, hat sie mal gedöst und mal ist sie wach gewesen. Aber immer voller Angst, was passieren würde. Abdullahi hat die ganze Zeit neben ihr gekauert. Er ist ihr aber weder Hilfe noch Stütze. Da seine Angst noch stärker zu spüren ist und auch auf Anayas Stimmung abfärbt. Anaya fragt sich, warum der LKW angehalten hat. Werden sie in die Hände anderer Menschen übergeben, vielleicht gar mauretanischer Sklavenhändler? Daheim in Mali hat sie immer wieder davon gehört, dass Menschen verschleppt werden, um in Mauretanien als Sklaven zu arbeiten. Oder geht es hier um die Sklavenmärkte des Islamischen Staates, die noch immer existieren und auf denen Frauen, aber auch Männer an die dschihadistischen Terroristen verkauft werden? Nach gefühlt endlosem Ausharren wird plötzlich die Plane hochgerissen. Taschenlampen leuchten in den Wagen hinein, so dass sie die Personen, die vor dem LKW stehen, nicht deutlich erkennen kann. Sie hört nur die Schreie »Out, out, out« und »Go, go, go«. Als sie aus dem LKW springt, gewöhnen sich ihre Augen langsam an die Dunkelheit und sie realisiert, dass sie irgendwo mitten in der Wüste gelandet sind. Sie sieht Hunderte von Menschen aus zahlreichen weiteren LKWs springen. Männer, die teilweise in Uniform sind, teilweise auch nicht, treiben sie mit vorgehaltener Waffe zusammen. Es müssen um die 300 bis 400 sein, so schätzt sie, die hier versammelt werden. Wozu? Das ist ihr weiterhin nicht klar. Neben die Furcht vor der Sklaverei tritt nun die Angst, erschossen zu werden. Ein etwas dicklicher Mann in Militäruniform, erkennbar kein Afrikaner oder Araber, tritt vor die Menge. Neben ihm ein etwas hagerer Mann afrikanischer Abstammung und in ziviler Kleidung, der ihm als Übersetzer dient. »Von hier an«, sagt der dickliche Mann, »werden wir euch an die Küste führen, wo ihr in Boote steigen werdet, um nach Europa zu kommen.« Wer sich dagegen wehrt, kriegt auf der Stelle Konsequenzen zu spüren. Damit dreht sich der dickliche Mann zu den hinter ihm stehenden bewaffneten Soldaten um und gibt irgendein Kommando, worauf diese näher auf die Zusammengetriebenen zutreten und die Masse mit gellenden Stimmen auffordern, sich in Bewegung zu setzen. Der Marsch ist nicht lang. Nach etwas mehr als einem Tag kann man den Salzgeruch des Meeres bereits in der Nase spüren. Es ist aber kein Hafen, sondern ein einfacher Strand, an den sie getrieben werden. Dort müssen sie in schmale Holzboote steigen, die sie zu etwas größeren Schiffen auf hoher See bringen, auf die sie nun verladen werden. Die Besatzung dieser Schiffe ist arabischstämmig und es sind mehrere Schiffe, die vor der Küste vor Anker liegen. Auf den Schiffen angekommen, wird Anaya mit ihrer Familie und den meisten anderen Verschleppten im unteren Deck zusammengepfercht. Einige wenige, für die im Rumpf des Schiffes kein Platz ist, bleiben auf dem Oberdeck. Und dann stechen die Schiffe in See. Brüssel, 5. Februar 2028. Der Köder wird geschluckt. Die neuerliche Flüchtlingswelle, die von der südlichen Seite des Mittelmeerraumes auf Europa zurollt, bleibt nicht lange unbemerkt. Täglich gelangen bis zu 500 Menschen entweder nach Malta oder auf eine der Kanarischen Inseln. Es ist eine Ausweichroute, denn die Insel Lampedusa ist von der italienischen Marine und Polizei mittlerweile zu gut geschützt. Zugleich berichten diverse Nachrichtendienste, ihre Quellen im Mittleren und Nahen Osten würden erneut beobachten, wie russische und weißrussische Botschaften massenhaft Visa an Syrer, Afghanen, Iraker und Sudanesen ausgeben – und dass diese für relativ geringe Summen Tickets für Flüge nach Moskau und Minsk erhalten. Die Erinnerungen an 2020, als Belarus versuchte, mehrere tausend Flüchtlinge nach Polen einzuschleusen, werden wach. Das Gefühl, sofort handeln zu müssen, ist im Rat der Außenminister omnipräsent. Auf seiner Dringlichkeitssitzung am 5. Februar 2028 wird die Entsendung einer schnellen Eingreiftruppe und der verstärkte Einsatz von Frontex, der europäischen Grenzschutzpolizei, beschlossen. Neben Frankreich, Italien und Spanien sagt auch die Bundesrepublik zwei Fregatten für die schnelle Eingreiftruppe MEDMAFOR zu, um der illegalen Migration im Mittelmeer Herr zu werden. Skeptiker im Bundesverteidigungsministerium weisen darauf hin, dass ein Einsatz der Fregatten den Schutz der Ostsee gefährlich schwächt. Die deutsche Marine könne ohne sie ihre Aufgaben im Rahmen der Verteidigungspläne der NATO nicht erfüllen. Doch diese Mahnungen werden seitens der Politik ignoriert. Gerade erst ist in Deutschland die Zahl der Flüchtlinge massiv zurückgegangen, da seit kurzem konsequent zurückgeführt wird, In die Ukraine, aber auch nach Syrien, wo sich nach dem Sturz Assads eine Regierung gebildet hat, die zwar islamistisch ist, aber die rudimentären Menschenrechte achtet. In dieser Lage will niemand riskieren, dass die Zahlen wieder hochschnellen, da dies nur die rechtsextremen und linkspopulistischen Ränder in Deutschland stärken würde. Von daher, so argumentiert die deutsche Politik, sei es aus innen- wie außenpolitischen Gründen alternativlos, sich an dieser Mission zu beteiligen.